Wir starten, möchte ich noch Grüße von der Gemeinde in Albstadt weitergeben. Da waren wir letzte Woche auf dem Familienfest, treffen quasi auch über Sonntag und waren dort in der Gemeinde in Albstadt. Und das soll ich liebe Grüße auch an die Geweihte mitbringen und weitergeben. Bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich beten. Herr Jesus Christus, wir haben jetzt schon in den ganzen Vorspann vieles über dich gehört und was du für uns getan hast, dass du das Lamm Gottes bist, das die Sünde der Welt weggenommen hat, und damit hast du uns eine Hoffnung gegeben, die über den Tod hinausgeht, und es ist eigentlich mehr wie das, was wir unter Hoffnung verstehen. Es ist wirklich eine unwahrscheinliche Kraft, die sich in Leben entfaltet, dass wir wissen, dass unser Leben ein Ziel hat, und dieses Ziel bist du. Und wenn wir jetzt den Bibeltext aufschlagen und lesen, so bitte ich dich, dass du uns groß wirst, dass wir den Text erfassen können, dass du in unser Leben hineinsprichst und dein Wesen und deine Gedanken uns offenbarst. Amen. Ja, wir haben sehr viel schon gehört über Jesus, das Lamm Gottes. Allein schon über diesen Bibelvers könnten wir Stunden drüber nachdenken, was das bedeutet. Und den Text, den wir heute aufschlagen werden, wird uns auch Jesus Christus als das Lamm Gottes ins Zentrum stellen. Nicht nur ins Zentrum unserer Gedanken, sondern ins Zentrum des Universums oder eigentlich mehr wie des Universums. Jesus Christus ist das Lamm Gottes im Zentrum des Himmels. Und da lesen wir Offenbarung Kapitel 5, Verse 1 bis 14. Ich habe vor einigen Wochen schon über Kapitel 4 gepredigt, und wir haben gesehen, wie Johannes von Gott in den Himmel genommen wird. Er kriegt da diesen Befehl in Offenbarung Kapitel 4 Vers 1, dass er heraufsteigen soll. Ja, wir haben vorhin auch was von der Treppe gehört, die eine Person hochsteigen wollte, und hier Johannes darf auch diese andere Art von Treppe hinaufsteigen, und er kommt direkt in die Gegenwart Gottes. Also ganz ähnlich wie den Bericht, wo wir gerade gehört haben, wo eine Person in die Gegenwart Gottes kommt. Und es ist faszinierend, dass Gott uns diese Situation beschreibt, wie Menschen in Berührung kommen mit ihm und wie Gott die Decke von den Augen dieser Menschen wegreißt und sie auf einmal die Ewigkeit sehr real sehen. Für uns ist oft die Ewigkeit so irgendwas, was weit weg ist, was wir nicht richtig erfassen können, was manchmal nicht nachvollziehbar, nicht greifbar ist, nicht vorstellbar ist. Und hier, Johannes kommt direkt in Berührung mit dieser Ewigkeit. Er tritt in die Gegenwart Gottes, in den Himmel selbst. Er wird hineingenommen in diese Ewigkeit. Gott öffnet ihm den Schleier und offenbart sich. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, so ist es Gottes großartige Offenbarung, wie Gott sich Menschen offenbart. Und Johannes ist nicht ein Einzelfall, ein Sondermensch, der jetzt irgendwie eine exotische Sache da von sich gibt und dann eine ganze Religionsgemeinschaft gründet, sondern Gott hat sich ja durch sein Wort offenbart. Wenn wir die Bibel aufschlagen, sind Hunderte von Menschen, die in Berührung kommen mit Gott. Aus ganz unterschiedlichen Zeiten, in ganz unterschiedlichen Einflüssen und der ganz unterschiedlichen in ganz unterschiedlichen Situationen offenbart sich Gott und zeigt sein Wesen, seine Gedanken, sich selbst. Und so treten wir eigentlich wieder ein in das Kapitel 5, und wir sind mittel im Himmel, mittel im Thronsaal Gottes. Und es ist natürlich sehr einfach für uns zu lesen, aber was diese Verse aussagen, ist gewaltig. Leider fehlt uns da etwas die Empfindung für, weil ein Buchstabe sehr kalt sein kann. Aber was hier drin steckt, von dem, was Gott über sich preisgibt, wo er uns mit hineinnimmt, wie er sich uns vorstellt, ist unfassbar. Ja, Gott teilt sich hier direkt mit. Er lädt Johannes quasi in sein Wohnzimmer ein, nur dass es etwas anders aussieht wie unsere Wohnzimmer hier auf der Erde. Dort, wo Gott wohnt. wo er seinen Thron hat. Ich lese Offenbarung 5, 1 bis 14. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Engeln spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welches die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor den Lamm nieder. Und sie hatten jeder einen Harfe und sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die 24 und um die 24 Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 und 1.000 mal 1.000. Sie sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und den Lamm gebühren das Lob. Und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen, Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also sehr beeindruckende und eindringliche Verse. Also mit welcher Macht hier Gott präsentiert wird, geschildert wird, seine Majestät, seine Größe. Wir befinden uns hier wirklich vor dem Thron Gottes. Ich hatte letztes Mal eben geschildert, wie dieser Thron beschrieben wird. Also wir sind eigentlich mitten in dieser Szene. Man müsste das Kapitel 4 nochmal anschauen, um sich zu vergegenwärtigen, in welcher erhabenen, mächtigen, majestätischen Situation wir uns hier befinden und Gott geschildert wird. Und wir mittendrin, wenn wir den Text lesen, und ich weiß nicht, wie es dir geht bei so Lesen dieser Texte, gerade von Offenbarung, manches ist dann eher rätselhaft. Eher so, dass man den Eindruck hat, dass hier ein Buch mit 7 Siegeln vorliegt. Etwas, was man nicht erfassen kann. Das Sprichwort, dass hier ein Buch mit 7 Siegeln vorliegt, kommt ja aus diesem Kapitel. Dass etwas Geheimnisvolles da ist, was man nicht wirklich erfassen kann, was verschlossen ist und was sich nicht öffnet. Und darum geht's eigentlich interessanterweise gerade um dieses Kapitel. Es geht darum, dass da ein Buch ist. In der Hand des Rechten, der auf dem Thron sitzt, also in der Hand Gottes, befindet sich ein Buch. Und dieses Buch ist verschlossen. Und dann geht's sogar noch weiter, dieses Buch darf niemand öffnen. Und schon treten Fragen über Fragen auf, wenn wir diesen Text lesen. Was für ein Buch ist das? Warum kann das keiner öffnen? Was passiert hier eigentlich? Und wie muss ich das verstehen? Das erklärt mir hier keiner. Und in der ganzen Offenbarung wird eigentlich nicht erklärt, um was für ein Buch es sich hier handelt. Und das macht leider die Offenbarung etwas schwierig. Das heißt, obwohl Gott seinen Willen entfaltet, obwohl er sich in seine Gedanken schauen lässt, macht er es uns nicht unbedingt einfach. Er möchte nicht, dass wir über die Bibeltexte einfach nur so drüber rasen. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Also nicht, dass wir so Fastfood-mäßig in Drive-In fahren, den Bibeltext lesen, alles klar, zuklappen, alles fertig und jetzt bin ich wieder für die nächsten paar Stunden satt. Letztendlich will Gott, dass wir innehalten, dass wir darüber nachdenken und dass es dann unser ganzes Wesen durchdringt und erschüttert, ergreift, mitreißt und wir auf einmal mitgerissen werden auch hier in diesen Lob gegenüber des Lammes, das auf den Thron sitzt und das würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Vielleicht erst die Frage, um was für ein Buch handelt es sich da, was hier entgegengestreckt wird. Also Bücher, so wie wir sie kennen, sowas hier gab es damals noch nicht. Wenn es hier von einem Buch die Rede ist, dann geht es hier um eine Schriftrolle, die man eher so zusammengerollt hat und die dann eben auf beiden Seiten beschrieben sein konnte. Und wenn es versiegelt war, dann war klar, dass die Siegel so saßen, dass diese Schriftrolle nicht geöffnet werden konnte. Und es war etwas verborgen. Dass da Siegel drauf waren, heißt, dass ja eben man etwas aufbrechen musste, damit dieses Buch geöffnet werden kann. Und die Siegel zur damaligen Zeit waren etwas noch wichtiger wie bei uns heutzutage, wo man sich über manche Privatsphäre keine Gedanken mehr macht und auch wo es quasi, was die rechtliche Seite gibt, immer irgendwie ein Schlupfloch gibt, dass man mit seinem Handel irgendwie davon kommt, wenn man was verbricht, was man nicht darf. Also die Siegel damals hatten eine sehr große Macht in sich gebunden sozusagen. Wenn der Kaiser sein Siegel auf etwas gesetzt hatte, der römische Kaiser, dann war klar, dass die ganze Macht Roms hinter diesem Siegel stand. Und jeder, der damals, zur damaligen Zeit bei Johannes, eben so ein Siegel des Kaisers unbefugt gebrochen hatte, musste damit rechnen, dass die Weltmacht ihn verfolgen würde bis in den Tod. Das hört sich natürlich spannend an, aber hier geht es um ein Siegel, das Gott gesetzt hat, was eine viel größere Macht hat. Ja, das gebündelt ist mit der Autorität Gottes. Und die Frage, die der Engel hier stellt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Durchdringt und erschüttert jetzt den Himmel. Und Johannes weiß gar nicht, wie es in Recht geschieht. Er steht dort, er sieht dieses Buch, er sieht, wie Gott es entgegenstreckt, er hört diese Stimme des Engels, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und er ist sich sofort im Klaren, dass er nicht würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Und er hält inne, weil er natürlich nicht vortreten kann und das Buch in Empfang zu nehmen kann. Und dann merkt er aber, in irgendeine Zeit muss ja verstreichen, und er schaut sich um und stellt fest, keiner neben mir reagiert. Keiner, der hier um den Thron steht, kann jetzt reagieren und dieses Buch in die Hand nehmen und die Siegel öffnen. Und er wird langsam etwas unruhig. Er sieht dann die 24 Ältesten, die ja im Vorkapitel beschrieben wurden. Er sieht die vier lebendigen Wesen, die ja mächtige Kreaturen sind. Und er merkt, kein Lebewesen hier in diesem Raum, man kann nicht vom Raum sprechen, aber in dieser Gegenwart Gottes ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Man merkt natürlich diese Anspannung, die ihn auch emotional dann packt. Aber das scheint nicht der Grund für seine Tränen zu sein. Ich meine, nur weil man nicht weiß, was in diesem Buch steht, bricht man nicht in Tränen aus. Und in Vers 4 wird es so ausdrücklich geschildert. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig war, dieses Buch zu öffnen. Also, dass niemand dieses Buch öffnen kann, noch hineinschauen kann, andere übersetzen sogar, noch es anblicken kann, also alle schauen verlegen auf den Boden, weil dieses Ereignis zu groß für sie ist, erschüttert Johannes. Er merkt, dieses Buch muss geöffnet werden. Darin verbirgt sich etwas, was des Universums, der Welt, jedes Menschen, er überhaupt offenbart werden muss. Wenn es nicht offenbart wird, dann ist etwas ganz, ganz schlimm in einer schiefen Situation. dann wird hier irgendwas nicht stattfinden, was unbedingt stattfinden muss. Und jetzt müssen wir doch überlegen, warum ist Johannes eigentlich in den Himmel und was erwartet er? Kapitel 4, Vers 1 heißt, es hieß es ja zu ihm, er sieht ja diese offene Tür in den Himmel, wie auch immer die aussah, weil es ja eine Dimension, er tritt ja eine Dimension, die wir uns schwer vorstellen können, die nicht mit dieser Erde oder mit diesem Universum zu tun hat. Und er tritt durch diese Tür und er kriegt ja den Befehl, da hineinzutreten und er kriegt gesagt, komm hier hinauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also Gott offenbart Johannes seine Gedanken über diese Welt oder überhaupt über die gesamte Geschichte jeder Kreatur und er, in Bezug auch auf die Erde. Er kriegt quasi hautnah mit, was es für die Erde bedeuten wird, dass Gott seinen Plan zur Vollendung bringt. Und jetzt steht er an diesem Punkt und es geht ein Stück weit nicht weiter. Er weiß, dieses Buch muss geöffnet werden, damit Gottes Wille vollständig ausgeführt wird. Wenn jetzt dieses Buch nicht geöffnet wird, geht's nicht weiter. Und alles bleibt bei den Alten? Fragezeichen. Es würde zumindest, es würde bedeuten, dass es jetzt steht. Und es würde für uns auf der Erde bedeuten, dass wir in diesem Zustand bleiben, in dem wir sind. Das finden ja manche hier ganz nett, weil wir in einem der reichsten Länder der Erde sind. Und doch merkt man ja, so ganz schön ist es auf der Erde nicht zu leben. Und es ist ja auch furchtbar, wenn wir in andere Länder schauen, wenn wir in die Politik schauen, wenn wir in uns den Zerfall des Körpers schauen. Ja, was für eine Tendenz unser Leben nimmt. Da kriegt man schon den Zustand, es wäre schrecklich, wenn es in Ewigkeit so bleiben würde. Und das Kapitel befasst sich eigentlich auch damit, dass es eben nicht so bleiben wird, sondern dass die Geschichte weitergeht und dass Gott Geschichte schreibt. Und alles ist ein Stück weit unter anderem an diesem Buch geknüpft. Diese Offenbarung Gottes, die aufgerollt werden muss, damit gezeigt wird, dass Gott einen höheren Plan hat mit der Welt, eigentlich auch mit deinem Leben auch, mit der Welt, mit dem Universum, mit der Zeit, mit der Ewigkeit. Es soll sichtbar werden, wer ja im Regiment sitzt. Aber erstmal ist erschreckend, dass niemand würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Jede Kreatur. Letztendlich ging die Frage ja damals, es war in der Ewigkeit im Himmel, also ein Stück weit auch damit sind wir mit einbezogen, du und ich mit einbezogen. Du und ich waren genauso unwürdig, dieses Buch zu öffnen, noch es anzusehen oder hineinzuschauen in diesen Geheimnis und das Ratschluss Gottes. Und das erschüttert Johannes, dass er merkt, kein Geschöpf ist würdig vor Gott. Ja, selbst die Sterne sind nicht rein in Gottes Augen, heißt man im Alten Testament. Und es ist gezeigt, wie unwürdig der Mensch in der Gegenwart Gottes ist. Wie gering. Und dass er dieses Buch nicht, vielleicht sogar nicht mal anfassen darf. Vor Ehrfurcht und Schrecken. Johannes ist erschüttert. Ich weiß nicht, was er mit diesem Buch unter anderem auch verband. Auf der einen Seite natürlich, dass Gott seinen Plan mit dieser Welt zum Abschluss bringen kann. Dass er eben nicht nur am Kreuz rufen kann, die Erlösung, es ist vollbracht, sondern dass er auch am Ende dieser Art von Weltzeit hineinrufen kann, es ist geschehen, wie es eben in Offenbarung Kapitel 19 oder glaube ich heißt. Dass Gott auch seinen Plan hier mit der Erde zum Abschluss bringt und die Sünde aus dieser Welt hinaus befördern wird. Weil momentan ist die Auswirkung der Sünde ja furchtbar. An Menschen wie an der Natur. Ich finde es unentsetzlich, wie krass der Mensch die Welt zugrunde richtet. Da findet man natürlich alles Mögliche an Ausreden. Aber wir tun doch diese Erde wirklich ausbluten lassen mit allen Mitteln. Aber mir geht es jetzt nicht um Naturschutz in erster Linie, sondern nur um die Folge, die die Sünde auf unsere Natur hat. Auf die Geschöpfe, auf die Tierwelt, auf das Zwischenmenschliche, auf alles, worum wir schauen können. Und wir werden uns schon klar, dass der Mensch wirklich nicht würdig ist, in die Gegenwart Gottes zu treten, geschweige denn dieses Buch zu öffnen, das Gott hier entgegenstreckt. Aber Johannes ist auch erschüttert, dass halt kein anderes Lebewesen, was sich im Himmel befindet, für würdig gehalten wird, dieses Buch zu öffnen. Und er weiß, dieses Buch muss ja geöffnet werden, sonst geht's nicht weiter. Sonst wird diese Erde sich ewig um sich selber drehen. Und nicht nur die Erde, sondern das eigentliche Problem, dass Satan in Ewigkeit seine Macht ausüben wird, wenn dieses Buch nicht geöffnet werden wird. Und es kann natürlich sein, dass Johannes dieses Buch mit einer offiziellen Schriftrolle verbunden hat, bestimmt, wahrscheinlich sogar, die eine offizielle Schrift war und in dieser offiziellen Schrift ein amtliches juristisches Schreiben aufgesetzt war, wer der eigentliche Besitzer der Erde und des Universums ist. Denn so lesen wir es zum Beispiel auch in Jeremia 32, für jemanden, den es interessiert. Da hat Jeremia mal ein Feldstück gekauft und er hat dann einen Kaufbrief geschrieben und der wurde auch versiegelt. Und das war quasi ein öffentliches Schriftrollen, eine offizielle Schriftrolle, die ganz juristisch bestätigt hat, dass Jeremia der Besitzer des Feldes war. Aber dass es nicht nur eine versiegelte Schriftrolle gab, die quasi dem Besitzer diese feste Zuversicht gab, dass dieser Besitz ihm gehört, gab es auch einen offenen Brief, wo ganz klar drin stand, dieses Feld gehört Jeremia. Und so ähnliche Situation haben wir hier mit Gott. Er hat die offizielle juristische Vollmacht über diese Erde, klar, weil sie ihm gehört. Er hat sie erschaffen. Es ist kein Märchen, das irgendwelche Leute vor 4000 Jahren vor Christus irgendwie erfunden haben oder was weiß ich was, sondern was ganz real geschah. Gott sprach und es war. Gott schuf die Erde und sie stand da. So wird uns Gott geschildert. Und er hat dieses Besitzurkunde in den Händen. Während der offene Brief, dieser offene Beweis, dass Gott regiert und dass ihn die Erde gehört, dieser Brief wurde ihn sozusagen entrissen, ja, kann man eigentlich nicht sagen bei Gott, aber ein Stück weit wurde es in verächtlich behandelt durch niemand anderes wie Satan. Als die Sünde in der Welt kam, hat er diesen offenen Brief missachtet. Ja, er hat den Anspruch Gottes auf diese Erde und auf das Universum für Dreck gehalten und hat sich angemaßt, die Menschheit durch dazu zu bringen, sich unabhängig von Gott zu machen, ja, sich von Gott zu emanzipieren. Ich bin mein eigener Herr und ich lasse mir von niemand sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Das war die Botschaft, die Satan uns eingeredet hat und die bis heute sehr verbreitet ist und mit der ich zum Beispiel auch kämpfen muss, wenn es um Sünde geht. Dass ich meinen eigenen Willen tun will. Und ich glaube immer, dass das der Beste wäre und ich schade damit mir selbst und meiner Umfeld am meisten. Und somit wurde dieser offene Brief, dass Gott ein Anrecht auf diese Erde hat, missachtet und verbrannt. Aber Gott hat diesen offiziellen, versiegelten Brief noch immer in der Hand. Das ist seine Vollmacht, sein Besitzanspruch an dieser Erde und auch an deinem Leben. Aber niemand kann dieses Schreiben öffnen, ja? Aus nur der würdig dazu ist. Aber vielleicht noch etwas. Deshalb, aus Satan hat sich dieses Recht erschlichen und er tut es auch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass er das Recht darauf hat, über diese Erde zu herrschen. Er hat uns die Menschen versklavt, so sagt die Bibel. Er hat uns versklavt unter der Sünde und er tritt auch als, ja, sich selbst aneinander Herrscher auf dieser Erde so auf. Das ist das, was er zum Beispiel Jesus bei der Versuchung knallhart ins Gesicht schleudert. Er sagt dann nämlich, wenn du mich anbetest, werde ich dir alle Herrlichkeit geben, die du hier siehst. Die ganze Herrlichkeit der Welt, denn mir ist sie übergeben worden. Ja. Und er wird auch als Gott dieser Welt genannt und als Fürst der Luft, als jemand, der ganz real zu unserer jetzigen Zeit in unsere Gesellschaft, in unsere Gesamtglobalsituation hineinwirkt, als der Herr dieser Welt. Aber nicht, weil Gott ihn dazu eingesetzt hat, sondern weil er sich dieses Recht in einer boshaften Weise angeeignet hat. Und dieses Thema behandelt die gesamte Bibel. Wirklich, von 1. Mose bis hier in Offenbarung. Und Gott will in Offenbarung jetzt einen Punkt darunter setzen. Und deshalb muss er hier erst einmal die Besitzverhältnisse der Erde nochmal klar vor Augen führen. Und niemand ist würdig, diese Schriftrolle zu öffnen. Ein Stück weit, zum Glück ist Satan nicht würdig dazu. Weil sonst wäre das ja schrecklich für die Erde und ihre Konsequenzen. Aber auch jeder Mensch ist nicht würdig dazu. Und das ist ja das Erschütternde, wo wir unsere Unfähigkeit bewusst werden. Und wir haben ein Grundgesetz, wo gleich am Anfang diese Würde des Menschen behandelt und dass diese Würde unantastbar ist. Und das ist wirklich gut und wichtig und richtig. Und Gott stellt hier auch nicht die Würde des Menschen in Frage, aber er zeigt, dass die Würde des Menschen Grenzen hat, dass sie nicht an den Maßstab Gottes heranreichen kann. Und dass damit der Mensch erstmal ein Mensch ist, der nicht würdig ist, vor Gott zu erscheinen, geschweige denn hier das zu tun, was Gott fordert, dass es getan werden muss. Und das erschüttert Johannes. Er ist erschüttert, weil er denkt, wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen mit den Menschen? Wie soll das weitergehen mit der Erde? Wie soll überhaupt... Was jetzt? Und deshalb bricht er in Tränen aus. Und seine Tränen sind ja sehr stark. Weil er sieht, es heißt ja sogar, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist niemand würdig, dieses Geheimnis Gottes jetzt zu offenbaren. Oder diese Schriftrolle zu entfalten, in denen dann alle Welt klar wird und alle Kreatur klar wird, ja, was die Gedanken Gottes sind und dass Gott der rechtmäßige König Himmels und der Erde ist. Und während jetzt Johannes Tränen überströmt im Himmel steht, im Himmel, ja, er weint im Himmel, an den Ort, wo Gott sagen wird, er wird alle Tränen abwischen, geschieht genau das, ja. Ein Ältester kommt zu ihnen und sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Ich finde es so eine beeindruckende Szene, die uns hier geschildert wird. Ja, er sagt, schau hin, schau auf den Löwen aus dem Stamm Juda. Und Johannes erhebt die Augen, er erwartet, dass da jetzt ein Löwe steht, er reibt sich die Tränen aus den Augen und er sieht ein Lamm. Merkt ihr, was da auf den ersten Blick für ein Widerspruch drin steht? Also, ein Lamm ist kein Löwe. Ja, wenn ich einen Löwe erwarte, erwarte ich ein majestätisches Wesen, das in der Lage ist, mich zu zerreißen. Also wenn ich mit einem Löwe hier im Raum wäre, ich würde das Weite suchen. Er hat einfach eine Macht, eine Stärke und auch eine Majestät, was Katzentiere an sich haben, eine einfach graziöse Art und Weise. Aber der Löwe wird ja auch als König der Tiere genannt. Ja, man merkt einfach, es steckt eine Kraft, eine Macht dahinter. Und als Johannes eben hört, dass der Löwe aus dem Stamm Juda kommt, ist ihm schon klar, dass Juda der Stamm war von seinem Volk, den Gott als Königsstamm eingesetzt hatte. Und dass in diesem Stamm der König David natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, weil es der Liebling Gottes war, den Gott damals die Königsherrschaft anvertraut hat. Und er schaut jetzt hoch, er schaut Richtung des Thrones und erwartet, dass dort jetzt der König offenbart wird, den Gott eingesetzt hat, rechtmäßig als König, diesen mächtigen, gewaltigen König. Es heißt sogar, dass er die Wurzel Davids ist, also nicht nur ein Spross daraus, wie im Alten Testament geschildert wird, dass er der Nachkomme Davids war, sondern dass er selbst der war, der David zum König gemacht hat, der ihn erschaffen hat, der ihn quasi aus der Erde herausgebracht hat. Ja, also er erwartet eine Erscheinung von der Majestät und Größe dieses Wesens, die ihm jetzt geschildert wird. Und sein Blick fällt auf das Lamm. Und wieder ist Johannes wahrscheinlich, also ich vermute sehr stark sogar, völlig überrascht von dem, was er sieht. Johannes hatte Jesus sehr, sehr gut gekannt. Ja, sein Evangelium beschreibt in 22 Kapiteln ganz ausführlich, wer Jesus ist und wie persönlich Jesus in sein Leben hineingewirkt hat und wie Johannes dieses Wirken erlebt hat und wie er gar keine anderen Worte findet, als zu schildern, Jesus, ich bin nur der Jünger, den Jesus liebte. Und diese Liebe habe ich wie in jeder Lebenssituation von Jesus erlebt. Die hat sich in allen Situationen entfaltet. Ja, und er hat diese Liebe Gottes ganz persönlich an seinem Leib, ganz real erlebt, als Jesus mit ihm durch die Lande gezogen ist. So hat er ihn gekannt, als junger Mann. Und dann hat er viele Jahre für Gott sein Leben hingegeben. Er hat auch sehr beeindruckende Briefe geschrieben, die drei Johannesbriefe, wo er ausschildert, wer Gott ist und wie es ihn fasziniert, dass Gott sich offenbart hat in Jesus Christus. Und dann beginnt die Offenbarung damit, dass er völlig erschüttert ist, als er Jesus sieht. Ja, er hört eine Stimme in sich, er dreht sich um und er sieht eine Erscheinung von Jesus, die er so nicht erwartet hatte und die ihn zu Boden wirft und zittern lässt von der Größe und Majestät Jesu Christi. Und er erkennt einfach, dass er trotz seines vielleicht 90 Jahren oder 95 Jahren noch nicht den Ansatz erfasst hat, wer Gott ist in seiner Größe und Herrlichkeit. Und auch hier erwartet er jetzt diese Größe und Herrlichkeit dargestellt in der Botschaft, die es ja heißt, du wirst diesen Löwen sehen, diese Majestät, diese Größe. Und er sieht das Lamm. Er ist wieder ein Stück weit überrascht von Gott. Von der Tiefe, die Gott ihn jetzt nochmal offenbart. Dass Jesus nicht kam, um zu zerreißen. Dass die Würde Jesu, dieses Buch zu öffnen, nicht in der Macht liegt. Dass er quasi diese mächtige Autorität eines Königs hat, der jetzt seinen Besitzanspruch geltend macht und der alles, was sich ihm irgendwie widersetzt, zu Boden schlägt. Nein, er sieht dieses Lamm, das durch diese Art diesen Besitzanspruch erkauft hat. Also in einer Weise, wie er es nicht erwartet hat, wie wir Menschen es nicht erwarten. Wir erwarten für Ungehorsam Strafe, immer noch. Ja, auch wenn wir das versuchen natürlich für uns zu brechen irgendwie, dass unsere Strafe nicht so hoch ausfällt. Aber uns ist klar, ja, Ungehorsam führt immer zu Strafe. Und je schlimmer das Verbrechen, umso höher die Strafe. Das ist Gerechtigkeit für uns. Und so erwarten wir eigentlich, wenn Gott handelt, muss er doch in dieser Macht handeln. Und Gott sagt, nein, dass dieses Buch geöffnet wird, liegt nicht an dieser mächtigen Souveränität Gottes, auch wenn er dazu das Recht hätte, sondern darin, dass Gott in Jesus Christus ein Lamm wurde. Der Löwe wurde zum Lamm und er hat sich hinschlachten lassen. Und dass er hingerichtet wurde, sieht man diesen Lamm wirklich an. Es hat Todeswunden. Ja, Johannes sieht dieses Lamm und an seinen Hals ist der Schnitt schon da. Ja, also das Lamm kann gar nicht leben und doch lebt es. Also ihr merkt, das geht eigentlich das ganze Thema der Rettung wird hier entfaltet, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Uns wird hier ganz deutlich und klar diesen Rettungsplan Gottes nochmal vor Augen geführt, dass die Würde dieses einen Geschöpfes kann man nicht sagen, aber dieses einen Lebenwesens darin liegt, dass es sich hingegeben hat, dass es hingeschlachtet wurde, dass es getötet wurde für jemand anderes. Es hat sich hinschlachten lassen, damit es dieses Recht hat, das Buch zu öffnen. Aber dass es lebt, bedeutet, dass dieser Tod über das Lamm keine Gewalt hatte, dass es lebt. Für die, die sich in der Bibel auskennen, ist das klar, was das bedeutet. Dass eben das Grab wirklich nach 3 Tagen leer war. Und dass Johannes es nochmal vor Augen geführt kriegt, dass das die Botschaft des Himmels ist. Das ist das Zentrum des Himmels. Das, was der Himmel quasi hinausbrüllt in die Zeit, aus der Ewigkeit. Dass im Mittelpunkt des Himmels Jesus Christus steht, als das geopferte Lamm Gottes, das eben später wird es ja noch ganz klar erklärt, anstelle von dir und mir dahin gegeben wurde, damit er uns loskaufe von unserer Sünde, von unserem Getrenntsein von Gott. Darin liegt die Würde Jesu Christi. Deshalb wird er diese Buchrolle öffnen, weil er die Erlösung zum Abschluss bringen will. Also alles, was wir in der Offenbarung lesen, dient nur zur Erlösung des Menschen, dass die Sünde hinausgetan wird. Und Jesus steht jetzt schon im Zentrum des Himmels und hat es vollbracht. Aber dass diese gewaltige Botschaft auch überall ankommt, dazu muss die Schriftrolle aufgerollt werden. Das Lamm wird beschrieben als etwas, das 7 Hörner, 7 Augen hat, welches die 7 Geister Gottes sind. Also ihr merkt, Johannes benutzt hier eine sehr symbolische Sprache. Man kann nicht einfach drüber gehen. Man muss sich überlegen, was hat denn das jetzt zu bedeuten? Dass ein Lamm einfach 7 Hörner hat, das gibt's nicht. Er beschreibt hier einen Vergleich, einem Bild. Und das Bild entspricht etwas. Aber was könnte es bedeuten, ja? Also Hörner beim Stier sind klar, wenn ein Stier mich auf die Hörner nimmt, dann ist es sehr schmerzhaft, weil diese ganze Macht des Stieres in seinen Hörnern liegt. Und so haben Hörner einfach ein Bild auf Macht. Und obwohl Jesus hier seine Lammesart zeigt, hat dieses Lamm Hörner. Und damit hat es Macht. Und dass es 7 Hörner hat, ist auch interessant in der Bibel. 7 ist oft so das Absolute, das Vollkommene, das Allumfassende, und damit ist diese Macht des Lammes allmächtig, ja. Und trotzdem offenbart dieses allmächtige Lamm nicht die Art eines Löwen, der reißt, sondern die Art eines Lammes, das anstelle von jemand anderes stirbt oder gestorben ist, besser gesagt. Die Augen, klar, Augen sehen alles. Also, da geht's um Allwissenheit. Jesus, der Allwissende. Und die Augen sind die Geister, die über die ganze Erde sind. Klar, wenn die Geister überall sind, dann weiß er alles. Aber er ist auch allgegenwärtig. Und so wird uns Jesus Christus hier in seiner Gottheit und Majestät geschildert als der Allmächtige, Allwissende, allgegenwärtige Gott. Und es wäre schlimm, wenn es diese Natur eines Löwen hätte, der wild reißen würde. Aber stattdessen wird eben diese Erlösung, dieser Rettungsplan Gottes nochmal neu entfaltet, bevor es dann eben um die Gerichte gehen wird, die diese Erde treffen wird. Übrigens später in der Offenbarung wird uns wieder eine Gegenüberstellung gegen Satan gestellt. Da heißt es nämlich in Kapitel 13, dass da auch irgendwelche seltsamen Wesen kommen oder sich halt beschrieben werden. Da heißt es, dass eben auch Satan sein Lamm hervorholt, um die Menschen zu verführen. Kapitel 13, Vers 11 heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen, und es hatte 2 Hörner gleich einen Lamm, also es ähnelt den Lamm, und es redet wie ein Drache. Da wird eine Gegenstellung gemacht. Ja, da wird Satan gezeigt, wie er versucht, das, was Gott in Jesus Christus gegeben hat, einen Erlöser, ein Lamm, das für meine Sünde stirbt, zu pervertieren und irgendwie so den Menschen einschleichen zu lassen, dass der Mensch denkt, dass das ihn ausreicht zur Errettung, dass das langt, dass er errettet wird. Ja, es sieht aus wie ein Lamm. Und es ist so eine Art Antichrist, gell? Etwas, was man anstelle der Erlösung Jesu Christi stellen will. Einen anderen Weg, oder es gibt ja auch viele Wege, sagt man heutzutage, eine andere Art errettet zu werden. Aber die Botschaft ist die Botschaft eines Drachen. Das ist so ein krasser Unterschied. Johannes schaut hier im Himmel, er erwartet ein Löwe und sieht ein Lamm. Und Satan gaukelt der Menschheit vor, dass da ein Lamm ist, aber es ist ein Drache, der dann verschlingt und zerreißt und zugrunde richten will, die Menschheit. Ja, und wir stehen mitten in diesem Kampf und Gott zeigt uns hier seinen Erretter, seinen Erlöser, seinen, der uns befreien will. Es heißt hier, das Lamm ist würdig, dieses Buch zu öffnen, weil es überwunden hat. Siehe, es hat überwunden. Überwindung spielt in der Offenbarung eine sehr wichtige Rolle. Das in den Sendschreiben, was in Kapitel 2 bis 3 ist, wo Gott 7 Gemeinden eben sagt, wo ihre Schwächen sind, da tut er jedes Mal am Ende sagen, ihr müsst etwas tun als Menschen, ihr müsst etwas überwinden und wenn ihr überwindet, dann werdet ihr Lohn dafür bekommen. Ja? Also Gott ruft uns nicht in die Passivität und er ruft uns auch nicht da rein, dass wir halt die Dinge wissen, aber nicht tun, sondern dass unser Lebensstil etwas ausdrückt, dass wir einen Widerstand, ein Hindernis überwinden, der uns hindert, als Christen zu leben, zum Beispiel. Ja. Und bei Jesus wird gesagt, er hat überwunden. Wo hat Jesus überwunden? Er hat überwunden, dass er auf diese Erde kam. Das war für ihn wirklich eine Herabneigen. Warum soll Gott den Himmel verlassen und zu uns auf die Erde kommen? Warum? Weil er überwunden hat. Warum soll er ein Baby werden und die ganzen Schwächen eines Kleinkinds auf sich nehmen? Weil er überwunden hat. Warum soll er sich mit Menschen, so wie du und ich, sich abgeben? Weil er überwunden hat. Warum soll er an das Kreuz gehen und anstelle für jemand anderes sterben? Weil er überwunden hat. Warum soll er sich in ein Grab legen lassen? Weil er überwunden hat. Und warum hat er den Tod, die Macht genommen, ist aus dem Tod in den Himmel hineingegangen? Weil er überwunden hat. Warum kann er jetzt dieses Buch öffnen? Weil er überwunden hat. Ihr merkt, unser Blick wird jetzt auf das Lamm gerichtet. Gott friert diesen Blick quasi ein. Er will nicht, dass unser Blick weggeht von diesem Lamm. Denn was jetzt kommt von Vers 8 bis zum Schluss des Kapitels, ist, dass jetzt auf einmal ein Lobpreis ausbricht über Jesus Christus. Ja, es beginnt bei den lebendigen Wesen, die niederfallen. Dann fallen die 24 Ältesten nieder. Dann kommt die Stimme der 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel. Und dann sagt jede Kreatur etwas. Also es geht von innen, von diesem Lamm aus, geht der Lobpreis nach außen bis in die letzten Winkel des Universums und wird Gott Ehre und Dank dargebracht für das, was er ist, aber vor allem das, was Jesus Christus ist. Und ich finde es ziemlich krass, weil es hier diesen universellen Lobpreis schildert, diesen globalen Lobpreis. Das heißt, ob du willst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du das einsehen willst oder nicht, Gott sagt hier, dass jede Kreatur an diesem Punkt sein wird, dass er Gott die Ehre gibt. Einfach ausbricht in Lob. Das scheint hier eine einmalige Sache zu sein. Später tun die Menschen ganz andere Dinge sagen. Aber Gott wird diesen Lob einfordern. Und du wirst ihnen diesen Lob darbringen. Aber beeindruckend ist, was dieser Lob ausdrückt. Also die 24 Ältesten singen ja jetzt dieses Lied. Sie haben diese Schalen von Räucherwerk in der Hand, was Gebete ausdrückt, die Hafen, was eben der Lobpreis ausdrückt, und sie sagen dann, du bist würdig. Also sie beten jetzt Jesus Christus an. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Das Ziel, wenn du Christ bist, hast du eine Berufung, Gott anzubeten. Das ist deine Ehre. Das ist das, was deine Identität ausmacht. Das, was dein ganzes Sein erfüllt. Ich habe letztes Mal schon gezeigt, dass Gott den Menschen für sich erschaffen hat, aus seinen Willen. Das heißt, der Mensch macht keinen Sinn, wenn er von Gott getrennt ist. Und hier wird uns geschildert, was passiert, wenn der Mensch wieder in Verbindung ist mit Gott. Dass er Gott anbetet. Dass er seinen ganzen Preis, Lobpreis Gott bringt. Und was sagt er? Sagen diese 24 Ältesten, du bist würdig, Vers 9, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. Also Schlachter schreibt, du hast uns für Gott erkauft. Andere Übersetzungen lassen das weg, also der Bezug auf das Objekt. Du hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm, jede Sprache, jede Volk, jede Nation. Das drückt aber aus, was Jesus getan hat. Also wir stehen hier wirklich vor der großen Tat Jesu Christi. Das Kreuz, was Jesus dort getan hat, ist der Mittelpunkt der Ewigkeit. Und es bleibt der Mittelpunkt der Ewigkeit. Aber nicht, dass man traurig daran denkt, dass da eben was ganz Schreckliches passiert ist, sondern dass da der Ort war, wo Jesus mich freigekauft hat von der Macht der Sünde, von der Macht meiner Schuld. Ja, und hoffentlich auch dich. Ja, also bei den meisten hier im Raum bin ich mir sicher, dass sie das sagen können. Aber ich möchte, dass du damit einstimmen kannst, dass Gott dich freigekauft hat von einem anderen Zustand. Und dieser andere Zustand wird an anderen Stellen eben geschildert als die Sklaverei unter der Sünde, dass man eben nicht das tut, was man eigentlich will, sondern man ist eigentlich nur getriebener seiner Sünde. Und diese Sünde bedeutet die Unabhängigkeit von Gott, dass man halt tun und lassen kann, was man will, und man kommt da nicht raus. Man denkt noch damit, dass man in Recht ist. Und Gott hat, das Lamm hat für Gott da herausgekauft, aus diesem Schuldzustand, aus diesem Gerichtszustand, herausgelöst, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jeder Nation. Also Gottes Erlösungswerk ist umfassend. Es heißt hier nicht, dass jeder automatisch errettet ist. Ja. Aber dass Gott diese Botschaft der Errettung in jeden Winkel der Erde, diese Botschaft kommen wird. Ja, dass Gott durch Jesus rettet. Und dann beten die Engel ihn an, es betet die Kreatur ihn an und hier in siebenfachen Lob. Und sie bringen alle Ehre den Lamm. Also alle Ehre sei Jesus Christus. Man könnte noch viel mehr sagen, aber die Zeit ist um. Ich hoffe, ich konnte etwas den Blick wieder auf das Zentrum richten, um das, um was es Gott wirklich geht. Ich bin manchmal erschüttert, wie gleichgültig ich so Texte lesen kann und wie wenig sie mein Leben prägen. Manchmal füllt es leider nur den Kopf. Gott möchte aber, dass es unser ganzes Sein durchdringt. Dass wir erkennen, dass Jesus Christus wirklich der ist, der im Mittelpunkt steht und der durch das, was er getan hat, Menschen rettet. Menschen rettet von ihrer Schuld, von ihrer Getrenntsein von Gott und dann letztendlich vom Gericht. Denn was dann eben in Offenbarung geschrieben wird, wird gezeigt, dass Gott mit Sünde nicht spaßt, ja? Und Sünde ganz klar konkret auch bei Namen nennt und ausräumen wird. Und ich bin so froh, dass Gott meine Sünde eben nicht im Gericht offenbaren muss, sondern dass im Gericht vor dem weißen Thron offenbaren muss, sondern dass diese ganze Schuld auf Jesus Christus lag auf Golgatha. Dass Jesus Christus für mich mein Lamm wurde. Wir haben vorhin die Geschichte gehört von dem Mann, der vom Dach gefallen ist, wie er meinen Sturz aufgehalten hat und selber dafür gestorben ist. Ich könnte noch so viel sagen über das, was Jesus Christus getan hat. Aber ich hoffe, dass es bei dir auch dieser Wunsch wach wird, etwas Gott zurückzugeben für das, was er getan hat. Und das wird hier ausgedrückt in diesen siebenfachen Lob und später dann nochmal in den vierfachen Lob, wo eben die Geschöpfe Gott danken dafür. Und ihr merkt, wie vielseitig das ist. Man hat den Eindruck, das Gefühl, hören gar nicht mehr auf. Ja, die Macht und der Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und die Segnung. All das sei Gott. Und es ist noch viel mehr. Gott ist ein Gott, den man anbeten muss, ist vielleicht falsch gesagt, den wir anbeten dürfen. Von seiner Person her müssen wir ihn anbeten, weil er einfach größer ist wie mir. Aber von dem, was er in der Erlösung getan hat, will ich ihn anbeten. Und ich hoffe, dass Gott es auch bei dir bewirkt, dass du ein Mensch bist, der Gott seine Dankbarkeit zurückgeben will. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir diesen Blick in den Himmel tun durften und dass wir auch sehen durften, dass in der Mitte von diesem Thron, wo du thronst, dein Sohn steht und dass alles im Himmel auf diesen Sohn ausgerichtet ist und dass vor allem auch dieses Erlösungswerk deines Sohnes im Zentrum steht, dass du es in Ewigkeit eingraviert hast, dass dein Sohn Menschen von ihrem schrecklichen, sündigen Zustand herausgekauft hat und zu eben Königen und Priestern gemacht hat. Herr, wir bewundern das, was du getan hast und heute noch tust, dass du auch mit deinem Plan der Erlösung auf dieser Erde zum Abschluss kommen wirst. Und ich bitte dich, dass wir es auch schaffen, in Bezug auf uns zu setzen, was es für uns bedeutet und dass unser Herz auch ergriffen wird von deinem Sohn Jesus Christus und dass wir auch in diesen Lobpreis einstimmen können, der eben in Ewigkeit klingen wird, dass wir auch darin merken, wie darin unser Sinn, unsere Existenz liegt. Dass wir dir den Lob, die Ehre, die Herrlichkeit, den Ruhm, den Preis, die Weisheit, die Danksagung, die Anbetung und die Macht, alles dir wieder zurückgeben. Vater, nämlich ich danke dir für deine Erlösung. Ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast und dass er nicht zurückgewichen ist. Und dass er damit bewiesen hat, dass er würdig ist. Würdig ist, auch dieses Buch zu öffnen und den Gedanken Gottes auf dieser Erde auch zum Abschluss zu bringen. Den Willen Gottes. Danke für alles, was wir in deinen Sohn haben dürfen. Amen.